Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Du, Tim, wann rettest du denn wirklich die Welt? Das ist eine der meistgestellten Fragen, mit denen sich der deutsche Musiker über 10 Jahre nach diesem Mega-Hit immer noch auseinandersetzen muss. Tim Bensko.
Eine Frage, die er gar nicht mag. Warum denn eigentlich? Und wieso er es hier in Südtirol so schön findet und dabei zur regelrechten Wandermaschine wird?
Sagt er das selber?
Ja.
Nicht nur das erfahren wir jetzt in Feuer und Flamme. Es wird auch sehr privat. Wir können uns Bensko als Dad vorstellen. Wie schaut es aus? Das alles jetzt bei dir, Daniel.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück.
Hallöchen.
Grüß dich. Wie geht's dir?
Ziemlich gut. Bin sehr entspannt gerade. Hat nicht so viel los. Es werden ein bisschen Konzerte gespielt, aber dazwischen bin ich irgendwie in so einem halben Urlaubs-Songschreibemodus. Und irgendwie erhole ich mich gerade so ein bisschen von den letzten 2 Jahren, weil ich einfach wirklich nur durch die Gegend gerannt bin, von einem zum nächsten.
Wenn du jetzt diese Songs im Radio hörst, also dich selbst singen hörst, hast du dich mittlerweile daran gewöhnt oder sagst du immer noch, es ist ein bisschen strange, das Ganze?
Nee, also eigentlich ist es eher umgekehrt. Das ist eher so, dass das, dass man das heutzutage noch viel mehr zu würdigen weiß und sich noch mehr darüber freut. Mhm. Einfach weil deutschsprachige Musik es im Radio so schwer hat seit so 1-2 Jahren, freut man sich da umso mehr.
Und warum ist das so? Oder wieso wird weniger deutsche Musik?
Ja. Ach, da bin ich jetzt der Falsche, das zu fragen. Aber ich grundsätzlich glaube ich, dass alles hat seine Zeit. Alles bewegt sich immer so ein bisschen in Wellen. Und jetzt hatten wir quasi 10 Jahre, 12 Jahre eine Welle, in der deutschsprachige Musik sehr viel im Radio gelaufen ist. Das glaube ich trotzdem nicht leicht hat im Radio, aber trotzdem viel im Radio gelaufen ist. Und jetzt ist halt eher, ist das halt eher nicht so. Aber ich glaube, das kommt dann auch wieder. Deshalb bin ich da relativ entspannt.
Klar. Du standst ja vor kurzem bei uns in Südtirol auf der Bühne in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Wie gut kennst du eigentlich unser Land?
Muss ich jetzt lügen. Also ich bin natürlich immer nur in Südtirol gewesen, um hier Urlaub zu machen. Also früher mit meinen Eltern tatsächlich relativ häufig. Und jetzt, wo ich plötzlich Camper bin, seit irgendwie jetzt 2 Jahren, habe ich das Gefühl, es könnte sich jetzt wieder häufen. Also ich bin jetzt also eine Woche dann vorher schon hier gewesen und es ist einfach sowas von herrlich. Aber ich kenne mich wirklich gar nicht aus, weil ich so ein Typ bin, der sich im Urlaub auch einfach nicht bewegt. Ich bewege mich schon im Sinne von, dass ich da irgendwie wandern gehe und da vor Ort was mache, aber ich bin jetzt keiner, der dann irgendwie von Stadt zu Stadt oder Ort zu Ort fährt und sich irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken muss.
Aber du weißt, wo du warst?
Im Prinzip ja, weiß ich nämlich auch nicht. Das ist nämlich das Ding. Ich habe es einfach in mein Navi eingegeben, bin da hingefahren. Aber herrlich.
Du, so auf Tour zu sein, auch nicht daheim zu sein. Wie viel Spaß macht das heute noch mit knapp 40 Jahren?
Danke für den Hinweis.
Ja, ich bin knapp über 40, deswegen ich habe das schon durchgemacht.
Mein Mitgefühl. Das ist auch eine Sache, die ich das Gefühl habe, dass es eigentlich fast jetzt mehr Spaß macht, weil ich es einfach mehr genießen kann. Also vor allem, also ich kann Konzerte viel mehr genießen. Früher war das für mich wirklich eher irgendwie Druck und anstrengend. Und jetzt kann ich das wirklich richtig mich da fallen lassen und das genießen, aber auch das Drumherum. Also irgendwo hinkommen, irgendwie mal einen Tag vorher schon da sein und einfach da schon ein bisschen sein. Und sonst, wenn ich das jetzt vor 10 Jahren gemacht hätte, hätte ich dann am Tag vorher schon die ganze Zeit über dieses Konzert nachgedacht und überlegt, okay, wie wird das dann sein? Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr. Jetzt denke ich da wirklich ab einer Stunde vorher drüber nach, was passiert. Dementsprechend kann man dann auch ein paar schöne Sachen vorher machen.
Aber wenn du jetzt auf die Bühne gehst, bist du dann nervös oder eher nicht?
Ja, also schon ein bisschen eine Anspannung, kurz bevor das losgeht.
Gesunde Anspannung wahrscheinlich.
Ganz genau, das ist auch wichtig. Also wenn man da jetzt total... Also es ist wirklich auch eher, weil ich so mittlerweile so entspannt bin, kommt dann dadurch die Anspannung. Weil ich denke, Tim, das geht so nicht. Du musst ein bisschen Haltung muss schon da sein. Ein bisschen Druck muss schon da sein. Mittlerweile, also es kann eigentlich nichts schief gehen. Ich habe ein bisschen Angst, umso häufiger ich das sage, desto wahrscheinlicher wird es, dass da nochmal was richtig schief geht. Aber man kann es eh immer wieder irgendwie rausreißen und ich glaube, dass meine Band so unglaublich gut ist und auch das Set, das wir da spielen, dass das, also das in 99,9% der Fällen, selbst an einem schlechten Abend sollte das immer ganz gut funktionieren.
Wir erleben dich hier sehr gechillt am Frühstückstisch. Das war, wie du gesagt hast, nicht immer so. Wie hast du diesen Weg beschritten oder wie ist es dazu gekommen, dass du gechillter geworden bist?
Ja, das ist ja, also glaube ich, ein bisschen eine Kombination aus Alter und einfach Erfahrung. Ne? Also du lernst einfach irgendwann, dass das alles nicht lebensentscheidend ist. Ob das jetzt Fernsehsendungen sind oder eben Konzerte oder so Auftritte, bei denen man irgendwie so einen Song singt. Man malt sich da vorher immer sonst was aus, wie wichtig das jetzt ist und wie viel jetzt davon abhängt und was Schlimmes passieren könnte, wenn das jetzt irgendwie schief geht. Wenn was unglaublich schief geht, das ist so schnell wieder vergessen. Da schläft man 2-3 Nächte drüber und dann hat man das komplett vergessen. Und deshalb bin ich da mittlerweile schon vorher einfach entspannt. Da sage ich, also warum soll man sich da jetzt so einen unendlichen Kopf machen? So, und es wird halt auch nicht besser. Das ist ja der Witz. Wenn man total angespannt ist, werden die Konzerte halt auch nicht besser oder die Auftritte nicht besser. Und ich merke das gerade vor allem witzigerweise jetzt so seit einem Jahr ungefähr, sage ich mal so, in so Fernsehsendungen, dass ich da, also ich finde es immer noch super merkwürdig, im Fernsehen zu sein. Also weil das einfach nicht, das gehört sich einfach nicht. Vor allem so Talkshow-Runden, wo dann so irgendwie 5-6 Leute im Kreis sitzen, da drum Kameras und da drum dann Zuschauer und dann noch am Fernsehen eine Million. Ja. Das ist merkwürdig. Es wird immer merkwürdig bleiben, aber mittlerweile kann ich mich da wirklich total entspannen. Mhm. Früher saß ich da und habe wirklich die ganze Zeit Panik gehabt. Oh Gott, jetzt fragen die mich gleich irgendwas. Jetzt musst du wieder Schule, dass du dann jedem
das kennen wir alle.
Zuhören musst und jetzt denkst, okay, du musst irgendwas super Schlaues dazu sagen.
Deine Musik, die begleitet uns schon lange. Aber so richtig kennengelernt haben wir dich so persönlich, sage ich jetzt mal, bei Sing meinen Song, also die Zeit in Südafrika, in einem Satz für dich, wie war's?
Das schaffe ich nicht.
Okay, du hast drei Sätze.
Das war schon der Satz, schaffe ich nicht. Nee, also es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, also war einfach unglaublich intensiv. Und dadurch, dass man das halt irgendwie in dieser Gruppe zusammen erlebt, das schweißt einfach total zusammen und ja, keine Ahnung, ich bin seitdem, habe ich richtig Lust darauf, Dinge mit Menschen zusammen zu machen, weil ich da einfach gemerkt habe, dass die Kooperation einfach das entscheidende Ding ist. So, ob das jetzt dann mit dieser unglaublichen Band ist oder auch mit der Produktionsfirma. Ja. Also meistens Fernsehproduktionsfirmen denken, dass sie die schlauesten Menschen der Welt sind. Nur sie wissen, wie man Unterhaltung macht und das wird dann meistens unangenehm für alle Beteiligten. Und das war da so ein kollegiales Miteinander, dass das einfach eine unglaublich schöne, intensive Erfahrung war.
Was ist so ein Moment, der dir besonders in Erinnerung bleiben wird? An was denkst du jetzt, wo du sagst, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen? Klar, das Ganze, aber ja, gab es da einen Moment? Das
Schlimmste war natürlich, als Emilio nur noch kurz die Welt retten gesungen hat. Ja. Also jeder, der mich wirklich ein bisschen kennt, hätte all sein Geld darauf verwettet, dass ich niemals im Fernsehen weinen würde. Ich auch, ich hätte auch alles drauf verwettet. Und dann hat er angefangen, das da zu singen und er hat halt die Perspektive von dem Song gewechselt. Ne? Im Original singe ich ja quasi von mir, dass ich quasi so tue, als würde ich gerade was Wichtiges tun, obwohl ich eigentlich irgendwie Computerspiele oder so. Und er hat das halt umgedreht und quasi aus der Perspektive eines Kindes, quasi eines Sohnes, der auf seinen Vater zu Hause wartet, umgedreht. So. Und er fängt an, das zu singen und nach den ersten beiden Zeilen denke ich, oh mein Gott, das kann nicht gut gehen. Weil sofort einfach meinen Sohn irgendwie an der Fensterscheibe zu Hause stehen sehen, der irgendwie dann zu meiner Frau sagt, ja, der Papa, der ist gerade die Welt retten und ich mache halt das, was ich mache. Yeah. Mir ist das natürlich wichtig und es gibt eine ganze Menge Menschen, glaube ich, ne, für die das auch wichtig ist, dass ich diese Songs mache. Aber die Welt würde einfach nicht untergehen, wenn ich das nicht machen würde. So, sagen wir mal ehrlich.
Ja, yeah, so, ne, das ist halt geht Ende, uns alle gleich. Ne,
damit hadert man natürlich ein bisschen als Künstler. So, und dann hat der Finger mit der zweiten Strophe an, dann fing er an, dieses Bild zu singen, dass einfach ein Kind am Fenster steht. So, da war vorbei. Hab ich geheult wie ein Schlosshund, wirklich, es war Wahnsinn. Aber es war schön, weil es halt ehrlich war und ich auch quasi seine Lebenssituation kannte, weil wir schon beide zusammen eine Woche vorher in Kapstadt waren. Und ich wusste halt, wie schwer das für ihn ist, das zu singen, aus seiner Perspektive. Und die Kombi selber zu gucken, dass man nicht heult und ihn dann dabei zu sehen, wie er da leidet, das zu singen. Und das aber ultra schön gesungen hat. So. Also das war auf jeden Fall magisch.
Und du hattest auch keinen Druck, Südafrika kennenzulernen, weil du ganz einfach schon dort warst, gell? Also hattest du wirklich Zeit, nur Musik zu machen und Freundschaften zu pflegen, sagen wir mal so, oder?
Ja, also Freundschaften pflegen kann man da jetzt auch nicht so richtig, weil man einfach wirklich keine Zeit hat. Also du bist halt wirklich den ganzen Tag am Drehen. Aber genau, stimmt, ich bin eine Woche vorher schon da gewesen, einfach weil ich mich kenne. Ich musste mich da so ein bisschen akklimatisieren, wenn man so einen langen Flug hat. Und es war auch gut, weil ich dann wirklich so nach dem dritten Tag krank wurde, das dann abwenden konnte. Das war aber dann super geil. Weil ich bin
Grippe oder was war
ja,
das?
Ja, keine Ahnung, alles möglich hatte ich gleichzeitig. Aber eben als ich dann in die Sendung reinging, hatte ich halt das Gefühl, ich hab's ja hinter mich gebracht schon. So, und hatte halt überhaupt keine Angst, dass da irgendwas passiert. Man schläft da halt jede Nacht 3-4 Stunden und zeichnet halt 2 Sendungen am Abend auf oder in der Nacht. So, und ich hatte, das hat mich halt überhaupt gar nicht irritiert, weil ich dachte, das mit dem Kranksein, das habe ich hinter mich gebracht, das wird geil. und war deshalb einfach ultra entspannt von der ersten Sekunde. Und da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Wird dann halt auch einfach besser, wenn man entspannt da nicht sich den Druck macht und nicht das Gefühl hat, oh mein Gott, ich muss jetzt aufpassen, nicht zu viel zu reden, weil mein Hals wehtut oder was auch immer.
Jetzt saß Markus Kafka ja auch schon bei mir hier. Ist ja eine MTV-Legende.
Legende, ja.
Und der hat eben vor kurzem mit dir ein Interview gemacht und da habt ihr beide auch über deine Familie gesprochen, über deinen Sohn. Deshalb traue ich mich, das überhaupt anzusprechen. Aber Gott sei Dank hast du vorhin das selbst angesprochen. Vor knapp 4 Jahren bist du Dad geworden, stimmt das?
Ungefähr, ja.
Ja. Dieses Vatersein, wie sehr hast du das mittlerweile verinnerlicht?
Überhaupt nicht. Also natürlich in dem praktischen Vatersein total, aber in dem das zu verstehen, dass man... Also, dass man jetzt plötzlich ein erwachsener Mensch ist, der ein Kind hat. Das ist schon immer noch, ich finde es wirklich immer noch total abgefahren.
Mhm. Und, aber jetzt als Dad denkt man auch komplett anders, oder?
Klar, es hat man irgendwie ein völlig anderes Leben, weil man einfach nicht mehr einfach nur für sich Sachen entscheiden kann. Was sich verändert hat, ist ein bisschen wirklich die Motivation, Sachen zu tun. Also ich mache das alles für meine Familie, was ich mache. So. Und nicht, damit ich irgendwie höher, schneller, weiter und besser und so, sondern damit meine Familie ein gutes Leben hat. So. Mhm. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. Ansonsten, ich habe vorher immer darauf gewartet, wann dann so der Moment kommt, an dem man dann versteht, okay, jetzt ist normal, jetzt bin ich Vater. Mhm. Ist noch nicht passiert.
Aber bist du als Dad gechillt auch sehr oder bist du eher strengere daheim?
Ich glaube, das ist, kann man nicht pauschal sagen. Ja, es gibt Bereiche, in denen ich schon irgendwie eine sehr klare Linie habe und einfach glaube, dass da, dass man da einfach ja, eine klare Linie fahren muss, damit sich quasi das eigene Kind so ein bisschen orientieren kann. Ich glaube nicht immer, dass das jetzt so eine aktive Erziehungssache ist. So, ich mache jetzt mal Sache XY, damit das und das passiert, sondern ist, glaube ich, eher, ich glaube, Erziehungsvorleben. So. Deshalb muss man eher so ein bisschen vorleben in der Hoffnung, dass das eigene Kind das imitiert. aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man einfach, also man muss auch realistisch sein. Man macht meistens als, das ist eine Sache, die man schnell lernt, wenn man Mutter oder Vater wird oder beides. Das, was funktioniert, hat recht. Mhm. Also man kann sehr viel lesen und kann sehr viele Tipps bekommen. Man macht am Ende das, was funktioniert.
Aus dem Bauch heraus auch. Wir wollen dich heute ja auch persönlich besser kennenlernen. Was ärgert dich besonders oder worüber kannst du dich besonders gut aufregen?
Puh. ja, mir gibt es eine ganze Menge Sachen. Also ich reg mich sehr gerne über die Empörungswelle auf, die quasi vor allem in Deutschland immer gerne angetreten wird. So, wir mögen das in Deutschland sehr, uns immer über alles und jeden zu empören und vergessen immer einfach, dass wir selber Menschen sind, die selber irgendwie Probleme haben. Also einfaches Beispiel ist Straßenverkehr, wo irgendwie irgendjemand über die Busspur ballert, weil er denkt, er ist jetzt der Einzige, der es wichtig hat, der schnell da sein muss. Ja. Alle, die nicht auf der Busspur stehen, regen sich über den auf, um dann 3 Tage später auch über die Busspur zu kommen, weil sie gleich haben. Und es ist halt immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das allerbeste Beispiel ist, aber ne, so dieses, oder keine Ahnung, so Nachbarn unter sich, wo dann der eine Nachbar sagt, oh, der andere Nachbar hat jetzt aber den einen Stein zu weit irgendwo hingebaut. Und dann er vergisst, dass er selber mal gebaut hat. So. Und es ist immer so, wir sind sehr gut darin, bei anderen Fehler zu erkennen und die auch, die müssen auch angesprochen werden, ist ganz wichtig. Aber sich selber welche einzugestehen, das ist, oder zu in Erwägung zu ziehen, dass man vielleicht den gleichen Fehler auch schon gemacht haben könnte oder machen wird, fällt uns sehr schwer. Darüber kann ich mich wirklich sehr stark aufregen, weil das einfach dumm ist.
Einer der Hits der deutschen Fußball-Europameisterschaft war Komm schon. Wir hören ganz kurz rein. Tim Bensko war damit dauernd vor allem auf Magenta TV zu hören. Und ich habe überall gelesen, es steht wirklich überall, dass du eigentlich Fußballer werden wolltest.
Das nicht stimmt. Es gibt kein Interview, in dem ich das nicht richtig stelle.
Ja?
Ist einfach, keine Ahnung, da kann man gut sehen.
Du hast einfach Fußball gespielt während der Schule, oder?
Sehen, wie Medien funktionieren.
Ja.
Alles wird quasi immer irgendwie aufgebauscht. Ich habe Fußball gespielt und ich war auf einer Sportschule. Also ich habe das relativ professionell betrieben, was ja aber mit keinem Wort sagt, dass ich irgendwelche Bestrebungen hatte, das beruflich zu machen. Ich wollte immer Sänger werden. Ich weiß nicht, also ich hatte auf jeden Fall gute Phasen, in denen man mir nachgesagt hat, dass ich irgendwie relativ talentiert wäre. Aber ich hatte da wirklich gar keine Ambitionen. Deshalb... Ich tue jetzt einfach so, dass ich gut genug gewesen wäre, um es hätte werden zu können, wenn ich gewollt hätte, aber ich wollte einfach nicht.
Dann haben wir das richtig gestellt. Du, jetzt war vor einigen Jahren auch Xavier Naidoo hier bei mir am Frühstückstisch, ich glaube 2 oder 3 Mal sogar. Würdest du sagen, deinen Durchbruch hast du ein bisschen auch ihm und seinem Projekt zu verdanken?
Also nicht, also ja, ja und nein. Also ja, für mich persönlich, innerlich so, weil das für mich wichtig war. Und aber wichtig aus wahrscheinlich nicht so naheliegenden Gründen. Aber ich habe da jetzt quasi nichts in dem Sinne gewonnen, dass mir quasi irgendwie einen Plattenvertrag oder so ermöglicht hat oder so. Das, wenn man das bei Wikipedia liest, dann sieht das so ein bisschen so aus, weil das chronologisch aufeinander folgt, aber das eine und das andere hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Das ist wirklich reiner Zufall. Aber es war für mich persönlich super wichtig, weil ich mich bis dahin wirklich intensiv gefragt habe, warum ich das eigentlich unbedingt machen möchte. Und habe wirklich richtig doll mit mir gehadert. Ist das jetzt so, weil ich Applaus haben möchte oder einfach, weil das wirklich ein inneres Bedürfnis ist, Songs zu schreiben und Musik zu machen? Und das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, was da genau passiert ist. Aber das Ergebnis ist, dass es gab eigentlich 14 Gewinner. Quasi für jeden der Söhne Mannheims quasi einen Ersatzmann so ungefähr. Ja, und wir 14 Gewinner haben dann zusammen eine Band gehabt, mit der wir dann als Vorband der Söhne Mannheims auftreten durften. Das ist auch cool. Ja, genau. Und das Ding ist, dass ich aber auf dieser Bühne stand und dachte, das ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil ich fand es super merkwürdig, nicht meine eigenen Songs zu singen. Das war Punkt Nummer eins. Also ne, dachte ich schon, jetzt klatschen die dafür, dass ich irgendeinen Song nachsinge. Das ist nicht böse sein, aber das finde ich jetzt keine Leistung. Und das Zweite ist eben, dass ich komme da auf diese Bühne gelaufen. Da saßen irgendwie so 20, 22.000 Leute. Und also ohne jetzt die anderen da irgendwie kritisieren zu wollen, die waren ja auch alle jung und aufgeregt so. Aber die haben halt die ganzen Sänger, haben alle Sänger gespielt. Wie man das so aus so Castingshows kennt. So. Wieder an den Bühnenrand gegangen und irgendwelche Sachen gesagt. So. Von wegen, hey Berlin, geht's ja so Quatsch einfach. Und ich habe eigentlich eher einen Schritt zurück gemacht. Weil ich musste da erstmal ankommen, so, weil ich das irgendwie super merkwürdig fand. So, das war das Zweite. Und das Dritte war dann am nächsten Tag, hat Xavier dann Solo gespielt. Und da waren wir natürlich alle eingeladen. Und alle kamen mit einem T-Shirt von diesem Wettbewerb. Ich war der Einzige, der sich da vermummt hat, damit mich keiner erkennt. So. Und diese drei Sachen, und das Vierte kommt noch dazu, dass der DJ von den Söhnen Mannheims, Billy Davis, dass der irgendwie abends zu mir meinte, Tim, du kannst nicht zweigleisig fahren. Du kannst nicht quasi, das geht nicht. Wenn du Musik machen willst, mach Musik. So. Wenn du Auktionator sein willst, was ich zu der Zeit noch war, dann musst du auktionieren, aber kannst beides machen. Das war auch super wichtig für mich. Das hat sich richtig eingebrannt. So. Und das hat am Ende eigentlich dann dazu geführt, in Verbindung mit einer Stimmbandentzündung, die ich da auch kurz vorher hatte, dass ich dann meinen Job gekündigt habe und halt einen Musikvertrag organisiert habe.
Was ich persönlich strange finde, dass du immer noch Mails bekommst von Leuten, die sagen, rett mal die Welt.
Also wirklich richtig, richtig in Wellen. Jetzt ist gerade lustigerweise keine.
Ja.
Aber es kommt ganz krass in Wellen. Da kriege ich plötzlich von jetzt auf gleich, hat wieder irgendeine Meme-Seite das gleiche Ding gemacht, wo es eigentlich Tim Benske wollte nicht die Welt retten. Oder noch besser, wo ist eigentlich dieser Typ, keine Ahnung, immer so eine abfällige Formulierung. Und das ist ja also eins der vielen absurd schlimmen Sachen an Social Media, dieses Nachgemache von Sachen. Und es wird dann von jedem stumpf kopiert, immer mit dem Gefühl, er ist der Erste, der den Gag macht. Sag ich, ja cool, den habe ich noch nicht gehört.
Einige Musikstars standen bei uns in diesem Sommer schon auf der Südtirol 1 Bühne, also Passenger, Toby Romeo war hier, Malik Harris, Nina, Ronan Keating und jetzt Tim Bensko.
Der Ronan und ich, da war ich als Kind richtig Fan.
Schon?
Ja, das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Ja. Jetzt ist er ja total angesagt.
Bist du auch Fan heute noch?
Fan ist jetzt übertrieben. Ja. Aber als Kind, ich konnte da wirklich jeden Song. Also das war doch von irgendeinem Kinofilm, der Titeltrack, der eine da. The smile on your face and me
that you need me to. Okay, wir wissen alle, was du meinst.
Und das fand ich, glaube ich, zu Hause wirklich nothing at all.
Nothing at all. Stimmt. Nothing at
all. Ja, genau. Habe ich zu Hause wirklich nur durchperformt, den Song.
Wenn du diese Anfrage aus Südtirol bekommen hast, hast du dich darauf gefreut, wieder mal in Südtirol zu spielen? Denn du warst ja schon mal bei uns.
War ich schon mal vor 100 Jahren, was ich aus mehreren Gründen in sehr guter Erinnerung behalten habe. Vor allem aber einer, der nichts mit dem Konzert zu tun hatte.
Nämlich?
Ich sollte nämlich eigentlich an dem Konzerttag oder am Tag davor, weiß ich nicht mehr genau, sollte ich mit Markus Lanz paragliden. Und da kam gerade kurz davor, dass mein Song Sag einfach Ja erschienen. Ja. Ne, so, weil eigentlich total so ein Motivationssong ist, wo man einfach sagt, komm, jetzt ist egal, zu allem mal Ja sagen. Und dann habe ich ihm das zugesagt und ab da gebetet, dass es nicht passiert. Das ist dann wegen zu starker Winde abgesagt worden. Und ich bin da bis heute, bin ich da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Aber ich habe es auch, also ich liebe einfach, also jetzt im Alter stelle ich fest, wie sehr ich Berge liebe.
Aber auch wirklich das Wandern?
Ja, total. Liebe ich. Cool. Ich bin wirklich eine Wandermaschine. Also mit mir eine
Wandermaschine schon, aber ansonsten keine Maschine.
Wandern mit mir macht wirklich keinen Spaß. Also da muss man wirklich sehr hart im Leben sein.
Das heißt ja immer Vollgas.
Ja, nee, aber nicht unbedingt Vollgas, aber wenn ich an so einen Punkt komme, an dem ich nicht mehr kann,
ja,
da fange ich erst richtig an. Das ist wirklich krass. Ich komme in so einen Modus, da könnte ich stundenlang weiterlaufen. Mhm. So, das ist liebig.
Was verbindest du sonst noch mit Südtirol, außer Markus Lanz vielleicht?
Ja, also klar, also einfach unglaublich schöne Landschaft, sehr gutes Essen auch tatsächlich. Mhm. Und ja, das Konzert damals ist wirklich sehr, sehr, ist sehr lange her, wenn ich da jetzt erzähle.
Das war mit Silbermond, glaube ich, gell?
Genau, mhm. Also da waren wir so ein bisschen halb Vorband von Silbermond, mhm. Also oder Co-Headliner, sagt man jetzt, neu modern. Mhm. Würde ich jetzt lügen, wenn ich dir jetzt im Detail sagen würde, wie das war. Ich weiß nur, dass die Leute da auf der Wiese saßen, so um so einem Hang. Mhm. Aber wenn ich jetzt, war bestimmt super.
Du warst mit Sing meinen Song in Südafrika, dann hast du einen EM-Hit abgeliefert, bist derzeit auf Tour mit deinem aktuellen Album, welches letztes Jahr erschienen ist. Mhm. Jetzt hat sich die Musikwelt ja sehr verändert. Heutzutage wird viel mehr gestreamt. Also Alben, also richtige CDs oder Platten gekauft wird nicht mehr so sehr. Vermisst du diese alte Zeit oder sagst du ganz einfach, ja, das klingt komisch, gell, alte Zeit. Ja, oder sagst du, das ist einfach so?
Ja, also wirtschaftlich gesehen, ja. Ja, ist einfach so. Es ist einfach, ja, de facto so, dass du, also das, die, sag mal, Diversität der Musik, das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Also die Tendenz ist logischerweise so, wie das gerade das ist. Es ist das Gleiche wie in den sozialen Medien. Es läuft alles quasi auf ein und dasselbe hinaus. Mhm. Auf den gleichen Content. Ist egal, mhm, ob das Musik ist, mhm, oder ob das irgendein Videoschnipsel oder Fotoschnipsel ist. Es läuft alles auf ein und dasselbe hinaus, so wie diese Algorithmen funktionieren. Und das ist für die Musik grundsätzlich ultra scheiße.
So, ja, so wie Shirin David, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber so ein gutes Beispiel gerade mit Bauch, Beine, Bo läuft gerade überall auf TikTok und so weiter.
Genau, also
so,
ne, wenn was funktioniert, dann, ja, ist das gerade unglaublich, und wenn, danach gibt es einfach nichts. Ja. Und das ist halt, genau, also am Ende wird Musik zu so einer Liebhabersache gerade. Mhm. So, aber das ist auch wieder so ein Ding, ne, ich bin da wirklich weit davon entfernt, mich darüber zu beklagen, weil das ist, also es scheinen ja alle super gut zu finden. Und ich glaube einfach, dass sich das ganz natürlich entwickeln wird. Und jetzt habe ich den Eindruck, es ist einfach grundsätzlich ein sehr großes Bedürfnis nach Oberflächlichkeit da, überall. Mhm. Und also in dem Sinne auch so ein bisschen nach Ablenkung. Und wenn genauso wieder Zeiten kommen, wo die Leute das Gefühl haben, sie möchten eher was hören, wo es auch wirklich was zu hören gibt. Mhm. Und ich finde beides wirklich total okay. Also ich habe auch, jeder kennt das. Ja. Es gibt Tage, da möchte man einfach irgendwas hören und berieselt werden. Und dann gibt es Tage, in denen man irgendwie jetzt irgendwas Tiefgründiges braucht. Ja. Und ich glaube, dass das im Großen da genauso gesellschaftlich gesehen Wellen gibt, in denen, ja. Also das fing ja wirklich eigentlich so ein bisschen auch mit Corona an, dass es dann hieß, ja, deutschsprachige Musik, da müssen Leute so viel denken. Aus meiner Sicht natürlich absurd, aber ich verstehe es auch irgendwie. Also die Leute, ne, haben genug Kämpfe zu kämpfen. So, das müssen jetzt nicht jeden Tag ein tiefgründiges Gespräch mit irgendeinem Lied führen. Das verstehe ich total.
Du, sprechen wir nochmal über die Du standst mit dem Bandscore, ja. Ed Sheeran, wollte ich sagen, und Nelly Furtado auf der Bühne.
Ja, nicht gleichzeitig leider.
Ja, aber wie war es mit, hast du denn kennengelernt, Ed Sheeran?
Nicht? Genau als ich gegangen bin, ist er gekommen. Ich hatte das Problem, dass ich habe da irgendwann nachmittags schon gespielt. Ich habe mich da so ein bisschen reingesneakt in das Konzert, weil das war eigentlich schon, es gab schon eigentlich schon lange fest, wer da alles spielt. Und ich habe dann so ein bisschen mich da reingesneakt, so auch noch mitgespielt. Ich musste am gleichen Tag von München noch nach Düsseldorf. Deshalb bin ich von der Bühne und wirklich eine Stunde später stand ich am Gate, am Flughafen. Deshalb habe ich weder eins der anderen Konzerte sehen können, noch bin ich Ed Sheeran begegnet. Aber ich tue einfach jetzt so, als wären wir trotzdem Kumpels.
Abseits von der Bühne, worauf stehst du? Kinobesuche, Spaziergänge, Sport, mit dem Camper unterwegs sein, haben wir gehört.
Ja, also jetzt wirklich in diesem Moment oder in diesen Wochen mit dem Camper unterwegs sein und einfach im Campingstuhl sitzen und auf Berge gucken. Ich würde auch hochlaufen, aber ich habe so eine kleine Oberschenkelverletzung, deshalb ist das gerade schwierig. Das würde ich am liebsten auch noch gerade machen, aber ich bin gerade in so einem, ich muss mal alles ein bisschen sacken lassen, Modus.
Und gesund werden.
Mal nicht denken.
Du luxest dieses kleine Wort, was bedeutet das für dich?
Zeit.
Familie?
Zeit und natürlich im besten Fall Zeit mit der Familie, aber auch Zeit einfach für sich zu haben, Langeweile zu haben, müßig gehen.
Das vermisse ich auch so extrem. Ja. Also es ist wieder so, als Kind so richtig langweilig zu haben.
Das ist wirklich witzig, weil ich jetzt gerade auf so einem Campingplatz hier in Südtirol stehe. Und dieser Campingplatz ist voll, deshalb stehe ich auf dem Bolzplatz von diesem Campingplatz und gucke da die ganze Zeit so, keine Ahnung, 4- bis 8-jährigen Jungs beim Fußballspielen zu. Ja. Und es ist wirklich also schon absurd, wenn man das sieht, so, mit wie wenig die da einfach die beste Zeit ihres Lebens haben, dass die sich für absurde Spiele ausdecken. Am besten hat mir heute Morgen gefallen, da kamen zwei Jungs aus einem kleinen Mini-Fahrrad angeschossen und dann kamen sie auf das unglaubliche Spiel, da raufzufahren, drei Runden zu fahren, dann zu bremsen. Und wie die sich das gegenseitig ausgedacht haben, als hätten sie jetzt gerade quasi Schach neu erfunden, ne? fand ich Weltklasse. Einfach sich damit zufrieden zu geben und es so genießen zu können.
Ja. Wenn wir jetzt über deine Träume sprechen, wo siehst du dich in 10 Jahren oder was sollte oder was könnte oder was dürfte, was in Erfüllung gehen?
Ja, ich bin jetzt nicht so der 10-Jahre-Planmacher.
Machen wir 5.
Nee, also ich hoffe, dass ich gesund bin, dass vor allem, was meine Familie gesund ist, mein Sohn gesund ist. Das sind die Sachen, die mir irgendwie ganz wichtig wären. Alles andere. Also ob das jetzt, da denkt man sich ja immer Sachen aus, die man gerne machen würde oder nicht machen würde. Und am Ende nehme ich es da meistens, wie es kommt. So, also ich glaube, man darf auch nicht sich da immer zu festfahren, dass man jetzt dies oder jenes unbedingt, es muss jetzt bis dann und dann muss das und das passieren. Klar nimmt man sich was vor, aber es macht mir total Spaß, auf Sachen hinzuarbeiten. Aber bin jetzt mittlerweile alt genug, um zu wissen, dass eben genau das eigentlich das ist, was Spaß macht. Mhm, also wenn dann vorbei ist, ist ja vorbei. Deshalb ist eigentlich das Schöne, also jetzt zum Beispiel bin ich gerade einen Marathon gelaufen und ich habe davor schon gesagt, dass eigentlich ist das Ziel, da am Start zu stehen. Weil eben dann stellst du fest, ach geil, das habe ich mir das von einem Jahr vorgenommen
und es geschafft, erreicht,
ein Jahr lang zu trainieren und stehe gesund am Start. Gut, ich war jetzt nicht wirklich gesund, aber ich stand am Start und bin am Ende auch gelaufen. Und das war jetzt, also, ja, das ist eigentlich das, worauf es ankommt.
Und daran kommt wirklich keiner vorbei. Auch dem Bensko darf oder vielmehr muss ich dem Frage- und Antwortspiel hier bei uns stellen auf Studio 1. Also einfach meine Sätze komplettieren. Musiker zu sein bedeutet es mir.
Eine Menge, aber nicht alles.
Ich liebe
Avocado-Matsch. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Tut mir leid.
Die Fußball-EM war für mich
sehr aufregend und sehr anstrengend.
Südtirol bedeutet es mir?
Natürlich auch alles. Das, also, es gibt keinen schöneren Ort.
Wurdest du dafür bezahlt?
Nein. Aber ich finde es wirklich, wirklich richtig schön hier.
Auf der Bühne fühle ich mich?
Meistens ziemlich wohl.
Herzlich lachen kann ich über?
Mein Sohn ist der witzigste Mensch der Welt.
Am liebsten esse ich?
Burrata, Spaghetti mit Tomatensoße und Burrata.
Mega, das essen wir gleich. Das letzte Mal geweint habe ich.
Das ist nicht lange her. Vor ein paar Wochen.
Sing meinen Song war?
Sehr intensiv. Punkt.
Ich muss nur noch kurz
Mittagessen.
Sexy finde ich.
Oh, da weiß ich, ob ich das öffentlich sagen möchte.
Ja, mach.
Also ich habe so einen leichten Sportfabel. Also so eine Frau in so einem Sportdress, bisschen Schweiß, das ist wirklich schwierig für mich.
Meine Lieblingsfarbe ist?
Habe ich eigentlich nicht. Habe ich letztens drüber nachgedacht. Ich lüge, wenn ich dir eine Farbe sage. Irgendwas zwischen Grün und Blau.
Wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann?
Dann mache ich meistens einfach gar nichts. Also weil das kann man dann ja auch nicht. Schlecht aus. Gegen die Wand gucken und warten, bis es vorbei ist. Schlafen hilft auch immer. Ja. Schlafen immer gut.
Und ich werde auch weiterhin
Musik machen, Songs schreiben.
Du, vielen Dank für dieses Sonntagsfrühstück. Es ist selten ein Sonntagsfrühstück, das so intensiv ist, muss ich ehrlich zugeben. Also echt, vielen Dank für die Tiefe und für deine ehrliche Acht, offene Acht. Gell? Das letzte Wort hier bei mir gehört natürlich immer meinen Gästen, also dir, Tim, bitteschön.
Ja, passt auf euch auf und auf die Menschen neben euch, die euch wichtig sind.
Tim Bensko, also Augen auf, wenn Sie den nächsten Camper bei uns im Land sehen. Vielleicht sitzt da Tim drin, der ist ja gerade auf Suche auch nach, sagen wir mal, weiblicher Verstärkung, oder? In der Familie.
Nach Beistand, weiblichem Beistand.
Genau. Gut,
dann viel Glück. Am kommenden Sonntag, da freuen wir uns auf eine Supersportlerin bei uns hier in Südtirol, Deborah Vivarelli, Tischtennisspielerin und natürlich Olympiateilnehmerin vor kurzem in Paris.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.